Frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage.
Ich bin heute mit der Esther, die ist Schauspielerin. Und Esther, wo bist du im Moment? Hallo.
Im Moment, hoi.
Hoi, guten Morgen. Ja.
Guten Morgen, Patrick. Im Moment bin ich in, warte, jetzt muss ich schauen, ist es richtig gesagt, San Andreu.
Wie heißt das nochmal?
San Andreu. Und San Andreu ist etwa das zweitletzte Dörfli im Val Lumnezia. Das Tal des Lichts in Lugnez.
Und wo ist Lugnez genau? Geografisch. Das ist halt vor Ort.
Das ist also geografisch. Du gehst auf über Chur und nachher gehst Inland. Dann gehst du dort. Also es ist, wie soll ich sagen, Val Lugnez ist das Haupt. Ach, hört mir auf. Ich fahre einfach mit dem Zug auf an einem Ort her und dann steige ich raus und gehe ins Postauto und dann geht es weiter. Also das Lugnez ist im. Ja, so mache ich. Das ist im Graubünden. Das gehört man, oder?
Und ja.
Das ist das ganz grosse Tal. Und ab dem Tal geht nachher ein Seitental. Und das Seitental ist dann das Walsertal, wenn man das vielleicht besser kennt. Aber das Walsertal ist eigentlich ein Seitental vom Val Lumnezia. So ist das.
Lumnezia
schreibt sich das, ja. Aber da bin ich erst seit einem Tag. Vorher bin ich in Bergell gsi.
Und sind das Fluchten?
Ja, natürlich. Also ich meine, die am 17. März eigentlich nicht vor dem Virus geflüchtet, sondern einfach von dieser unglaublich komischen Stimmung in der Stadt. Ich wohne am Neumarkt und habe zum Fenster rausgeschaut und habe einfach nur noch jenste Damen und ja, es waren vor allem Frauen gewesen, mit einem massiv grossen Paket Toilettenpapier gesehen, umschleichen. Und zwar
also eine Nacht. Das war
also das ganz am Anfang gewesen. Also sozusagen karawanenmässig am Morgen. Was ist da los? Ich komme nicht mehr nachher.
In Niederdörfli.
Ja, in Niederdörfli. Ja, genau. Und nachher habe ich gefunden, das halt irgendwie die Stimmung in der Stadt halte ich nicht aus. Mhm. Und dann bin ich, habe ich zu Freunden kommen, wo es in Sollio, das ist in Bergell, das ist der, da geht man dann das Engadin auf Maloja. Maloja
genau, das muss ich nochmal erklären.
Ja, Maloja ist die erste Gemeinde von Bergell, also von Bergellia. Und dann geht es dort ganz stotzig hinab, in wirklich so in Serpentinenkurven, ganz engen, verschlungenen Kurven, geht das Loch ab. Und dort fährt man eigentlich immer nur durch für auf Italien, für nach Chiavenna oder Milano. Oder man kann von dort natürlich auch nach Lugano. Sollio ist dann nachher eine Gemeinde in dem Tal, in Bergell. Was wirklich nicht ein spektakuläres Tal ist, wenn man durchfährt. Aber wenn man nachher dort ist und gezwungen wird, eigentlich sich mit dem auseinanderzusetzen, in dieser Situation jetzt, ist etwas Grossartiges. Also ich habe mich total in das Bergell verliebt.
Und du bist in dem berühmten Hotel vom Sali Solio gewesen, oder wo bist du?
Nein, ich bin dort in Solina. Ich meine, das heisst Solina, das ist so ein ganz gewöhnliches, wunderbares Hotel, ganz einfach, aber mit einer Aussicht. Und dort bin ich einziger Gast gewesen.
Die haben die normal offen gehabt, oder hast du einfach... Also
ja, nein, die haben natürlich wie ein Hotel, du hast jeder Hotel in dieser Zeit können offen haben, aber das Restaurant nicht.
Okay, aber du hast jetzt einfach gesessen, du bist allein gewesen und hast
dann... Ich bin mutterseel allein gewesen und morgen habe ich zu Morgen gegessen und am Abend habe ich zu Nacht gegessen und sonst bin ich durch die vergessenen, verlorenen Kastanienwälder geklettert, weil es geht dort ziemlich ob sie und wieder nicht sein. Und dort die Welt neu entdeckt. Und vor allem das Tal.
Was hast du denn dazu noch gemacht? So, ich meine, das ist ja so Splendid Isolation. Ja. Version.
Also es ist, am Anfang ist es die ersten zwei Wochen, habe ich es extrem genossen. Ich bin auf meinem Balkon gehockt. Das ist für mich ein Luxus, wenn man draußen sitzen kann. Das ist ein absoluter Luxus. Dort gehockt und habe einfach gelesen. Und das ist irgendwann, es geht alles, was dort ist. Ich habe Krimis gelesen.
Quasi die Bibliothek vom Hotel Flünder.
Ja, genau, dort will ich einfach gerade Zeug. Irgendwelche nordischen Krimis gelesen, sozusagen gefressen. Und nachher habe ich gefunden, es lenkt jetzt. Musst du laufen. Und dann bin ich gelaufen und da bin ich wirklich einfach stundenlang Mutter, Seele, Leiden, kein Mensch begegnet. Durch das Tal durch und dann habe ich Borgonovo entdeckt und habe dort den Giacometti auf dem Friedhof gefunden. Mm. Und dann habe ich mich angefangen...
Welle? Der Alberto?
Der Alberto. Und dann habe ich mir gedacht, wie kommt jetzt der da her? Mm. Also wirklich, ich bin fast ein bisschen ein vernachlässigtes Grab. Ja, und aber doch hast du gemerkt, es kommen Leute und die Steine heranlegen. Das merkst du so. Ganz speziell. Und dann habe ich mich also mit dem auseinandergesetzt und habe dann erfahren, dass der ja dort geboren ist, in Borgonovo, dass die von dort sind gekommen, alle zusammen.
Aber ich habe gemeint, das ist von Stampa.
Ja. Das ist Gemeinde Stampa.
Ah, das ist Gemeinde Stampa.
Ja, okay. Das gehört ja alles irgendwie. Also Stampa ist relativ lang.
Aha, ja.
Und in Borgonovo, dort ist er auf dem Friedhof. Und dann habe ich Bondo entdeckt für mich. Mhm. Ich mache jetzt gerade Werbung, merke ich. Aber
Tourismuswerbung.
Ich habe mich total verliebt. Also total. Also das ist so ein mystischer Ort, wo dort die Kirche, und dann bin ich auch dort auf dem Friedhof rumlatschen. Das ist doch die beste Zeit jetzt da.
Was für Friedhof?
Für Friedhof? Ja, aber du bist allein mit denen. Kommt nicht mit einem Brötchen stören oder so, weißt
du? Ja.
Und dann liegt dort der Warlin.
Ah, wirklich?
Nachher habe ich gedacht.
In Bondo?
In Bondo. Nein, ich denke, der Warlin. Ja, ich kenne irgendwie zwei, drei Bilder von dem. Und dann hat mich das so fasziniert. Dann habe ich mich angefangen. Ich das reinlesen, ich habe dann auch noch Bücher bekommen. Und jetzt lese ich über einen Warlin, wenn ich dichten könnte, Briefe und Schriften. Und jetzt habe ich den entdeckt als Schreiber.
Ist der von Bondo? Also der ist jetzt geboren,
Nein, der Warlin ist in Zürich geboren, an der Schützengasse, glaube ich.
Ja, eben. Aber wir kommen da durch.
Weil er sich verliebt hat. Die Liebe, Patrick, die Liebe.
Ah.
Im 72 ist er dort rauf mit seiner Franca. Er hat Franca geheiratet. Wie hat jetzt die geheissen?
Ist denn die von dir gewesen, oder was?
Und sie ist von Bondo gewesen. Sie ist gebürtig von Bondo. Und dann sind sie zusammen dort rauf und nachher hat er dort gelebt. Von 72 bis 77 ist er gestorben. Und jetzt ist er dort, auf dem Friedhof. Und dann bin ich halt jedes Mal, wenn ich nach einem Marsch länger bin, zum Donato ein Bierli gepostet, der hat offen gehabt.
Wer ist der Donato?
Der Donato ist der Donato, weißt du, das ist einfach ein Herr, der dort ein kleines Lädeli betreibt in diesem Bondo.
Mit einem Stühle davor, wo du hast dürfen absitzen, oder
nicht? Ein Bänkchen. Einer ist am Brunnen gestanden, der andere ist auf dem Bänkchen gehockt.
Ja.
Aber dann ist der also schon wahnsinnig kühllos. Da bin ich dann schon fast geklüpft und dachte, wow.
Aber wow, es hat schon in Bondo zum Beispiel hat es schon noch Leute. Also es ist nicht jetzt so Abwanderung, so heavy dort, von diesen Dörfern, oder? Weil die ja so schön sind und so wahnsinnig unglaublich architektonisch noch so schön und alles. Dort, oder gibt es dort auch Abwanderung unter den Jungen? Also hast du das Gefühl, es ist doch ein bisschen menschenleer?
Also ich habe das als belebter empfunden als manches Dörfli im Tessin.
Mhm.
Aber es ist natürlich schon so. Das ist, ich meine, Osolio, wo ich gewohnt habe, ja, da bist du auf der Sonnenterrasse, das ist in den Händen von der Unterländer, also St. Gallen, Basel, Zürich, Ja, 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 natürlich. Und die haben dort enorm viel Geld investiert. Und das Dorf bei Obondo würde es ohne die Unterländer, die Liebe zu diesen Häusern und diesen Orten entdecken, würde es gar nicht mehr geben. Also würde ich jetzt mal sagen, Solio wäre schon lange zusammengefallen und Bondo wahrscheinlich auch.
Gut, Stampa ist sehr berühmt, oder? Und so, also vielleicht Stampa, würde ich sagen, hat es schon vorher.
In Stampa
ist recht gut gepflegt. Aber gut, ja, vielleicht sind es auch alles Deutsche. Okay,
ja. Ja, nein, es hat dort natürlich auch noch viel gebaut, aber erst in dem. Wer wollte heute noch bauen? Wer wollte heute noch. Ich meine, die letzten Geissenherden, die in diesen Tälern, also in Bergell, sind ja Geissen. Und die Schafe hat man einfach rausgelassen. Die Schafe laufen heute noch einfach durchs Dorf. Mhm. Dann stehen sie wieder auf der Straße und dann musst du halt warten oder so. Mhm. Und dann säckelt der Hund drumherum und am Abend treibt er die um heim. Und das ist, bis in den 80er Jahren war das so gewesen, dass die Tiere dort einfach frei umeinander gelaufen sind. Und am Abend einfach ihren Stall gefunden haben. Die sind nachher heimzu, im Stall. Und dann hat das, die Leute sind halt weg. Das ist, von dem kannst du nicht leben. Von
Schafwolle,
von Schafmilch, von Schaffleisch,
irgendwie.
Ja, weiß es nicht.
Ja, du kannst aber du musst natürlich wahnsinnig viel liefern lassen, oder? Das ist so Biofleisch, das dann teurer ist und so. Du musst dir viel liefern lassen.
Ja, du musst extrem viel, du musst sehr innovativ sein und du musst auch du musst krampfen von morgen bis am Abend. Also körperlich und dann mit Samstag, Sonntag und nachher mit irgendwie noch 5 Wochen Ferien, dann kannst du irgendwie
nicht essen, oder? Nein, das ist nicht so.
Nein.
Du kommst selber aus dem Berner Oberland.
Nach so vielen Jahren, wo wir zusammen arbeiten.
Nein, du bist doch.
Ich bin Welschberner. Ich komme. Mein Vater
ja, ist von. Das wieder für einen Begriff.
Das ist mein Begriff, auf dem beharre ich einfach. Nein, mein Vater
ist. Du kommst doch aus der Nähe von Gstaad.
Nein, das stimmt nicht.
Aber ein Teil von deiner Familie kommt aus der Nähe von Gstaad.
Nein, das stimmt doch nicht. Du verwechselst mich. Ich bin viel
auf
Gstaad, weil mir Gstaad extrem gefällt. Aber meine Mutter ist Schwarzenburg.
Okay.
Schwarzenburg-Freiburg und mein Vater war ein Welzer. Und ich bin in Bern aufgewachsen.
Schwarzenburg-Freiburg, was ist das?
Schwarzenburg-Freiburg,
Schwarzenburg-Land. Ja. Das ist ähnlich wie Dreierserland, oder wie ist das? Schwarzenburger Land?
Nein, das ist. Ich kenne das Greyerzer Land, das Greyer kenne ich nicht so, obwohl das auch etwas ist, was ich gerne würde entdecken. Valenoir und so, nein, das gibt Sachen in der Schweiz, das
glaube ich. Ja, nein, aber bleib jetzt beim Schwarzenburger Land.
Ich kann nicht zurück auf Schwarzenburg. Aber Schwarzenburg ist Schwarzenburg, das ist so ganz, das hat so viel, das ist Zeisen, hast du dort, oder? Zeisen und Schwarzwasser.
Was ist Zeisen?
Das sind Flüsse. Die Flüsse,
aha,
die Sense. Und Seisen, also in Schwarzburg sagt man Seisen, man sagt hier, man tut Seislern. Seislern ist das Freiburgdeutsch.
Und was heisst das, Seislern?
Ich kann nicht Freiburgdeutsch. Das ist, also Freiburgerisch ist ganz schwierig. Das Seislern ist, das ist eine eigene Sprache. Also das ist,
Das stimmt, das ist sehr ein merkwürdiger Dialekt, Freiburgerdeutsch.
Das ist unglaublich. Also,
das hat doch mal von. Mal Nürnberg, es hat mal einen Bundesratskandidat gegeben, der das geredet hat, der dann aber nicht Bundesrat geworden ist und der hat so seltsam geredet.
Für Gescheiserität?
Ja, der hat einfach so komisch geredet. Es klingt wie nicht Berndeutsch, aber dann doch ein bisschen. Und
ja, also ein Furke, das weiß ich.
Ein Furke ist ein Gabel.
Ein Fürten anlegen ist ein Fürtuch, also das ist ein Schurz, das weiß ich noch. Also meine Mutter hat so Seisler Wort zum Teil drinnen gehabt, weil das natürlich Schwarzenburg, Freiburg so und dort, das ist schon sehr, sehr nöch.
Und was ist denn das hier? Ländlich-bürische Familienhintergrund?
Ja.
Von einer Seite?
Ja.
Oder genau. Von beiden Seiten?
Nein. Das eine ist gar nicht. Das eine ist wirklich so ein gehobener Mittelstand gewesen, mein Vater. Mhm. Sehr nobel. Und meine Mutter ist wirklich ein Bauernmädchen, ja.
Und du bist auf dem Land aufgewachsen? Dann ganz Bis 20 bist du auf dem Langsee oder bist du früher weg dann dort?
Oder? Nein, es ist, also ich bin, das ist Bremgarten bei Bern, oder? Meine Eltern haben dort mal gebaut. Das ist dann
das ist total auf dem, oder?
Das, nein, das ist dann total auf dem Land gewesen. Total. Was es heute
jetzt nicht mehr ist.
Heute ist es dort das teuerste Aglo, genau. Mhm. Oh, Entschuldigung, ich will niemand beleidigen. Es ist einfach Aglo.
Und, ja, Aglo ist keine Beleidigung. Das ist
ein nein, wenn ich gesagt habe, teuerste, so, ja gut, es ist einfach. Und ich bin mit 16 bin ich dort weg. Okay. Mit 16 bin ich von daheim weg, ja.
Das
war damals extrem früh. Ja, da hat man die Polizei eigentlich noch zurückholen. Nein, das ist so.
Und dann in ein Heim. Und dann in ein
Heim.
Wie haben die geheißen, die Heime?
Schwer ziehbare.
Ja, aber Mädchen haben ja besondere Heime gehabt, wo sie dann, wenn sie irgendwie irgendwie ein uneheliches Kind hatten oder wenn sie eine Abtreibung gemacht haben. Oder wenn
was sind das denn, wenn Mädchen haben? Nein,
ja, die haben das so.
Wir gehören nicht dieser Truppe an.
Ja, aber es ist ganz schlimme, so, ja, wo einfach speziell für Frauen und Mädchen sind, ja, wo dann dort behandelt worden sind gegen ihre Vergnügungssucht oder was weiß ich.
Ja,
ich finde,
das hätte gut können sein, dass man mich dort drin hätte getan, wenn man mich dort wirklich auch gesucht hat. Aber man hat mich auch nicht gesucht. Weil man hat ja auch gewusst, wo ich bin, es war schon gut gewesen, so.
Und du bist dort weggezogen auf der Suche nach der grossen, weiten Welt? Oder wo bist du denn hin?
Ich bin einfach, bei mir ist es so, ich muss einfach halb weg. Woher das es geht, weiss ich nicht. Auf der Suche nach was, weiss ich auch nicht. Einfach glaube ich, nach meinem Frieden, nach meinem Wohlsein. Das ist so, also das ist auch, wegen dem bin ich jetzt Bergell oder wegen dem bin ich jetzt Lugnetz, wo ich da bei Freunden in diesem wunderschönen Häuschen darf leben und einfach, boah. Aber ich muss einfach, manchmal muss ich einfach, ich muss weg. Damit ich an einem Ort, wo ich mich wieder... Das weiß ich nicht, das ist ganz tief in mir. Ich habe enorm viel gezögert in meinem Leben. Ich bin ständig unterwegs nach meinem Wohlsein. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich es mal.
Jetzt würdest du sagen, noch nicht gefunden?
Partiell zwischen ihnen schon. Also ich muss sagen, jetzt in dieser Corona-Zeit, in diesem Bergell, wo es einfach nichts anderes hat gegeben, als wie mit mir selber, ganz einfach mit mir selber und mit dem, was ist, mit diesen Blümchen, die wachsen, mit der Natur, mit dem, was um mich herum ist, das klingt sehr kitschig, aber es ist so. Habe ich eine Ruhe gefunden zum Teil.
Ja.
Und ein Wohlsein, wo ich so, glaube ich, noch gar nicht wirklich gekannt habe, bis jetzt. Okay. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, es tut mir gut. Das tut mir gut.
Aber wie lange hebt
es für das? So an das herzukommen, finde ich aber schon ein bisschen verrückt. Dass es zuerst ein Virus braucht. Wie lange
das deine Ruhe,
das kann ich dir nicht
sagen. Aber deine Ruhelosigkeit hat sich ja wegen dem jetzt nicht. Die ist nicht weg jetzt. Deine Ruhelosigkeit im Charakter und deine Art und Weise. Immer mit anderen Schweiz gehen, das ist nicht wert.
Nein, das nehme ich mit bis zu meinem letzten Tag, das ist so.
Kennst du das von den Oknophilen, wie heißt das? Oknophili und Philobaten? Kennst du das?
Ja.
Das ist so eine gute Idee, das muss ich mich schnell erinnern. Also, das ist ein ungarischer Psychoanalytiker gewesen, wo in der, ich weiß gar nicht, wann er das gemacht hat, ich glaube in den 50er Jahren, hat Typologie, es ist eigentlich eine Psychotypologie, hat manche geteilt in Oknophili und Philobaten. Und zwar ist es davon ausgegangen, so eine tolle Theorie, natürlich sind manche dann Misstypen, aber die Theorie geht von dem aus vom Jahrmärz. Vom Jahrmärz, genau. Und Jahrmärz, muss ich sagen, Jahrmärz gibt es die Leute, die gehen, weißt du, so Prisli holen und schiessen und dann können sie
Tier
lieben und sie kaufen sich so Souvenirs. Und sie kaufen Sachen, weißt du, so lustige Sachen und sie gehen nicht auf Bahnen. Und dann gibt es die anderen, die am Jahr nicht nur auf Bahnen gehen, so auf die Achterbahnen.
Genau, das war der ich.
Genau. Und das sind die Philobate und das sind die anderen sind die Octophile. Und im Prinzip sind die Philobate die, die immer wieder ein kleines Gepäck, keine Freunde, also wenig Freunde oder Freunde immer wieder verlassen.
Genau.
Das unterwegs, möglichst keine Bindung, kein Gepäck, kein Gewicht, kein fester Wohnsitz, kein...
Genau.
Also natürlich in der Reinform sind es pathologisch.
Ja, natürlich.
Die Typen, also in der Reinform.
Ja, ich habe sicher auch pathologische Seiten, absolut. Also was mir auf der anderen Seite auch enorm hilft, muss ich auch sagen. Also ich lebe im Moment auf 46 Quadratmeter, ist mein Zimmer. Ich lebe in einem Zimmer. Ich besitze noch ein Bett und einen grossen Barockengel und einen schönen Kerzenständer von
Das ist
genau. Ich noch ein paar Bücher, aber mehr, ja gut, noch ein bisschen kleiner. Aber das ist dann wirklich alles.
Das ist eigentlich philobatisch. Und die Octophilen sind die Leute, die Sachen ansammeln. Ich bin zum Beispiel
ein Sammler,
aber ich habe genau so das vom richtigen Gepäck, Sehnsucht nach dem richtigen Gepäck. Also es gibt die Mischungen, weißt du, ich nehme zum Beispiel viel weniger mit, wenn ich auf eine Reise gehe, als andere Mitglieder von meiner Familie zum Beispiel oder andere Leute, die ich kenne.
Ja.
Und ich reise gern mit ganz wenig mit mir. Also das ist zum Beispiel endophilobatisch. Aber ich habe Schwindel. Ich gehe nicht auf Bahnen, wegen Schwindel.
Ja.
Zum Beispiel Schwindel, die Schwindel haben, das ist ja octophile Komponente, wenn du Schwindel hast. Weil du hast Angst vor grossen Abgründen oder irgend so etwas. Entweder Angst oder so eine physische Problem. Und Octophile sind natürlich sind auch Messies, oder? Also Messies sind pathologisch die Form von Octophile sind Messies.
Nein, das bin ich nicht, das ist mir täuscht fremd. Oh, Sachen,
aber du hast dich trotzdem... Aber gut, ich habe ja schon bei dir
gesehen,
in deiner letzten Partnerschaft zusammen gewesen bist, dort hast du auch das Haus schön eingerichtet und das ist dann doch... Das ist dann schon auch Octophile, oder? Sich schön einrichten... Und sich eine schöne Umgebung schaffen und so.
Aber das ist genau das, du hast es vorhin richtig. Aber das ist so wie ein Work in Progress. Weißt du, also, das wird ja auch immer bei mir verändert. Dann wird das grüne Zimmer wird dann plötzlich violett gemalt. Und plötzlich wird, und dann muss, und dann ist es schon wieder zu, habe ich mich schon fest wieder an etwas gewöhnt. Finde es wieder so bedrückend. Dann habe ich die Farbe der Wände wieder ändern.
Und dann habe ich sofort
alles umstellen, damit ich das Gefühl habe, ich bin in einem anderen Ort. Also ich habe im Monat sicher mal die ganze Hütte wieder neu umgestellt oder weiss ich nicht was. Es ist die Sehnsucht, du hast es vorhin richtig gesagt, und mir, du sagst, die Sehnsucht nach dem leichten Gepäck und dem Wandern durch die Welt. Und ich habe die Sehnsucht nach, ich will das können. Ich sage immer, weiss, ich habe ein Schloss in Schottland mit einer Schneckenzucht.
Was ist das mit der Schneckenzucht?
Ja, das ist einfach so. Ich sage, ich habe ein Schloss in Schottland mit einer Schneckenzucht. Das ist so ein Traum von mir. So gesättelt sein, so ein richtiges altes Schloss im Sinne von alte, dicke Mauern, die mich beschützen gegen alles Böse und eine Schneckenzucht. Ich habe nichts zu tun damit, ich finde das, die Weihnachtsschnecken, ein irrsinnig schönes Tier. Und ich fände einfach schön, denen die Musse haben, an einer Schnecke zuzuschauen, wie er jetzt von A nach B geht. Das habe ich eben nicht.
Aber schau jetzt, ich glaube, dass du so eine Sehnsucht hast, aber du hast, es ist klar, du wirst es nie machen, du wirst es nicht aushalten in den Mauern, bin ich sicher.
Nein, nicht.
Und du kennst Klaustrophobie, aber also viele Baden haben natürlich auch sehr schnell Klaustrophobie, wenn irgendwelche geschlossenen Räume oder wenn jemand etwas für sie einrichtet, weißt du, und
ja, sagt, okay,
das ist jetzt deine Welt. Und der eine kommt, ich glaube, der Name kommt auch von Akrobat, also weißt du, dass du auf einem Seil gehst. Also der Philobat. Und also du gehst, erstmal liebst du das Gehen, also das Laufen, aber auf einem dünnen Pfad. Das ist so das Bild. Oder?
Das ist extrem schön, ich habe das noch nie gehört.
Ja, ich finde es eine ganz schöne Theorie. Es ist natürlich limitiert, aber du kannst viel dranhängen. Ich finde es recht, recht schön. Du kannst jetzt bei deinen Leuten überlegen, bei deinen Freundinnen und Freunde kannst du überlegen und du findest sofort, ja, die ist Wie ist für diese Welt,
du hast es schon, ich habe es schon eingeteilt, weißt du. Jetzt, wenn wir reden miteinander, habe ich es schon eingeteilt. Ich weiß, wo sie hergehört. Und ich weiß auch, warum, von wem welche Vorwürfe kommen. Du bist nie rum, du meldest dich nie, du bist nie dieses.
Ja.
Und ich sage, du, aber die, weiss, die wissen gar nicht, wie viel sie an euch denken. Die sind ja immer bei mir.
Ja, aber zum Beispiel, du läutest, du bist auch jemand, der nie anläutet, oder? Du läutest Leute oder Freundinnen oder so.
Nein.
Das habe ich, läutest du nie an. Und das ist genau so, das ist genau so eine Komponente vom Philopathismus. Dass du, nein, nein, nicht, ich will da nicht immer irgendjemandem anrufen. Ich will, weißt, wenn es sich dann gibt, dann sehen wir uns und dann ist es wunderbar und so will ich das
machen.
So ist ein Glück, gell?
Aber mir ist dann noch am höchsten, das stimmt doch dann noch. Und dann kann ich mir dann auf die Menschen, lasse ich mich dann ja auch hundertprozentig auf die Menschen ein.
Ja, genau.
In dem Moment.
Bist du sehr intensiv. In dem Moment, wo du jemanden triffst oder auch wo du mit jemandem zusammen bist, gibst dich voll hin, verlierst quasi auch fast deine eigene Seele.
Genau.
Und völlig vielleicht auch übertrieben.
Übertrieben.
Für die Zeit bist du voll die Person, die das dann macht und da jetzt sich einrichtet und so weiter. Aber unten dran lauert schon bereits Klaustrophobie und dass du eigentlich
das
auch gerade
wieder
raus
sitzt. Das ist so. Das ist so. Ich verstehe das, dass man ihn nicht versteht, heute. Mhm. Also, dass man mit dem schwer umgehen kann. Und ich habe jetzt ganz, ganz, ganz wenige Menschen wie mich, die das begreifen und akzeptieren. Und dazu gehören natürlich meine Kinder. Also meine Töchter, das ist unglaublich, wie die mit dem gut umgehen und mir den Raum und die Ruhe und mir zugestehen und gehen. Das ist.
Haben Sie das eigentlich? Du hast zwei Töchter. Drei Töchter. Haben Sie das geerbt? Hast du das schon festgestellt, dass das jetzt, dass eine von denen auch so ist? Oder sind sie ganz und gar nicht so?
Also. Ich könnte mir vorstellen, dass es Nora, die mittlere, hat das so ein bisschen. Die hat doch ein bisschen das Umziehen und der ist schon. Aber ich weiss es, das kann ich nicht. Ich kann das so nicht sagen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, vielleicht ist das so für sie sehr anstrengend gewesen, mit mir zu leben. Weißt du, weil ich eben so viel zügelt bin und unterwegs war und mein Leben sich so manchmal geändert hat.
Ist nicht so lästig gewesen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich habe einfach immer geschaut, dass sie immer in die gleiche Schule dürfen und immer die gleichen Kinder gehen. Mhm. Also dort haben sie keine Wechsel gehabt. Sie haben, das ist also auf das haben sie sich verlassen. Das ist ihr Punkt oder ihr Ferimento gewesen eigentlich, oder?
Mhm.
In Schulen. Aber ich bin immer, für das, ich kann mir vorstellen, dass das für sie manchmal extrem schwierig war. Weil ich bin in meinen Kindern daheim. Weißt du, nicht in einem Haus oder so. Wenn ich
daheim
würde reden.
Zusammengehörigkeit mit deinen Töchtern ist quasi das Konstante.
Das ist es, ja.
Und die ist nicht abhängig von einem Ort?
Überhaupt nicht.
So.
Mhm. Überhaupt nicht.
Apropos Ort, jetzt haben wir eigentlich über die Idylle in den Graubündner Bergen geredet. Und über das Niederdörfli, wo Karawanen von WC-Papier trägende Frauen beigelassen sind.
Aha.
Und jetzt hast du aber noch im Zusammenhang mit Corona eine spezielle Geschichte erlebt, wo
du meinst, wo ich
kurz mit dem Streifen, du bist aus der Idylle von den Grabenbergen runtergekommen und dann hast du Wasser erlebt.
Also ich bin, jetzt komme ich in die Filme raus. Ich bin nach 7 Wochen Bergell, Einsamkeit und absolutem Frieden in die mit dem Bus auf Maloja, von Maloja auf Samoritz, in Samoritz in Zug, in Friedrich. Ich habe nicht so gewusst, wie ich mich bewegen und verhalten, weil das für mich eine fremde Situation war, wieder unter Menschen.
Mhm.
Und nachher habe ich das Chur umsteigen von Gleis 9 auf Gleis 10.
Ja.
Und habe eine schwere Koffer. Nach 7 Wochen ist das so, weißt, mit Papier und Post und Zeug. Und nachher bin ich gerade am Ausstieg, also ich bin noch unter der Tür vom Zug, kommt jemand von hinten und geht nicht neben mir durch, sondern stößt mich mal zuerst so an. mit der Achsel und rammt mir den Ellbogen in die Seite und sagt, verdammte Alte, du hast hier aussen nichts verloren. Du hast hier aussen nichts verloren, du gang wieder, gang rein. Oder du gehörst rein. Gang wieder rein, ja genau.
Also außer am Zug hast du nichts verloren,
Zug, oder was? Du hast da aussen nichts verloren, du verdammte Alte, gang jetzt wieder rein. Du gehörst rein oder gang rein. Ich weiss es nicht mehr. Das muss es verdrängen, so Zeug haben. Und dann bin ich völlig schockiert, nebst dem, dass mir wehgetan hat. Also so ein Ellbogen in die Seite tut wirklich weh.
Und hast du dich umgedreht und geschaut, wer das ist, oder was?
Ja, das war so ein Mitte-40er-Typ mit irgendwie ein bisschen aufblondierten Haaren, würde ich meinen. Also so einen kräftigen Typ.
Ja, aber was für ein Typ? Ich meine jetzt Sozioprofil, also was für ein Typ?
Das ist, also das, kann ich dir nicht, also nicht, er ist nicht, weißt du, mit Jeans und...
Okay.
Also, einfach ein normaler Typ. Ich habe diesen einfach wirklich normal. Einfach durchschnittlich.
Okay. Und dann
bin ich in diesem Zug drin und bin völlig konsterniert gewesen. Also wirklich, ich habe gar nicht gewusst, wie ich jetzt soll. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt gehst du einfach easy, komm runter. Das ist jetzt einer, der jetzt irgendwie ein bisschen aggressiv unterwegs ist oder so. Und dann bin ich im HBA kommt in Zürich und gehe aus dem Zug, steige aus, habe meine Kopfhörer drauf, ich höre meistens klassische Musik oder sonst Musik, also ja, meistens Klassik, das kennst du von mir, Kopfhörer drauf und stoße wieder meinen schweren Koffer. Kommt jemand von hinten mit zwei Händen, schöpft mich in den Rücken, ich bin schier über den Koffer reingefallen, weil dort mit einer jungen Frau wäre gestanden, wäre ich einfach über die Koffer gefallen, ich wäre wirklich richtig grusig umgeflogen. Und habe dann nachher daheim gemerkt, dass er mich noch angespäut hat, weil ich so ein Tuch im Haar hatte und dem Tuch war noch Spuder. Und die Frau war total konsterniert. Die ist, ich habe gesagt, Gott, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist das? Und das war der gleiche Typ, der in Chur mir seinen Ellbogen hat in die Seite gerammt. Und dort habe ich wirklich, dass ich mir nachher Zürich HB Tränen kommen, weil ich einfach nicht mehr gewusst, was das soll. Also ich bin, wo bin ich, in welchem Film bin ich, auf welcher Welt bin ich da, was geht da ab? Das ist ja, ich wäre am liebsten wieder eingestiegen und zurück ins Bergell. Ich habe einfach...
Und der Typ...
Nicht nur, man weiss, der Schlag, den es dir nachher so in die Wirbelsäule gibt und die Angst, die du in diesem Moment hast, das ist so, das geht ganz, mir ist das ganz tief in die Seele. Das hat mich richtig verletzt und Angst gemacht. Und am nächsten Tag lese ich im Tagi oder auf all diesen Dings, lese ich, dass alte Leute so behandelt werden. Wenn ich das nur gelesen habe, ich schwöre dir, ich hätte das nicht geglaubt. Ich denke, ich komme jetzt. Das ist wieder irgendwie so eine alte Frau, die sich bedroht hat, weil sie irgendeinen blöden Spruch hat gefallen oder so. Habe ich gedacht.
Krass, wenn man plötzlich zu denen gehört, gell?
Das ist unglaublich.
Also, wenn man plötzlich sagt, Moment, das ist ja mir passiert.
Ja.
Und der Typ am HB, aber der ist ja hinter dir rausgekriegt und dann hat er dich gestoßen.
Nein, ich weiß nicht, ob der hinter mir ist. Das war vielleicht in einem Waggon hinter mir gewesen. Ich bin extra in das Waggon, weißt, wo man nicht darf reden, in Chur.
Ja.
Weil ich denke, der kommt da sicher nicht rein. Also wenn er mit dem Zug fährt, stört mich der. Nein, das macht Angst, wirklich.
Du, aber sag mal, nachher hast du hast ihn gar nicht mehr gesehen. Dann,
ich habe den nicht gesehen. Der ist von hinten gekommen, in den Kopf. Und offenbar hat er wieder ganz furchtbar mich beschimpft, aber ich habe es nicht gehört, wegen der Musik, die ich auf den Ohren hatte. Und dann ist der einfach in einem Stechschritt weitergelaufen und die Leute um mich herum sind einfach bleiben stehen, völlig blockiert und konsterniert. Was willst du da? Also das ist... Du kannst nicht reagieren. Du kannst gar nicht reagieren. Das ist...
Ja, du denkst immer, ja, das kann ja nicht sein, oder? Dass jetzt, ich meine, die Gesamtlage ist ja so, dass du natürlich über das nachdenkst und so, und das ist die Risikogruppe. Und wir machen das für die Leute oder was immer. Aber dass das dann so endet in so einem Individuum, wo dann sich offen, aggressiv verhalten gegenüber einer Frau, wo, wie alt bist du jetzt wenn ich das...
Ich bin 64.
Du bist noch nicht einmal bei der Risikogruppe und siehst auch absolut nicht so aus, als würdest du dazugehören. So eine Aggression loslässt, oder? Das ist schon, also das ist extrem beängstigend, finde ich. Beängstigend, ja, und oder? Dass das passiert, weil offenbar die Aggression da ist. Ja.
Also ich habe mit dem nicht umgehen, ehrlich gesagt. Ich habe nachher auch gemerkt, dass ich in diesen 2-3 Tagen, weil mein Grosskind hat Geburtstag gehabt, da war ich 6 geworden und ich wollte unbedingt einfach zu ihm gehen, also Hallo sagen und meine Kinder wieder mal sehen nach 7 Wochen. Das war für mich schon extrem wichtig gewesen. Aber ich habe gemerkt, ich habe mit dieser Situation in der Stadt, mit diesen Menschen, jetzt nach dem, was mir da jetzt passiert ist, ich wollte das nicht irgendwie aufheben oder aufschrauben. Weißt du, also, oder grösser machen, als es ist. Ich habe gemerkt, ich kann jetzt gerade so nicht mit dieser Situation umgehen. Ich weiss nicht, wie ich mich bewegen.
Verstehe
ich. Und nachher durch die Gassen düsseln und das Gefühl haben, irgendwie kommt jemand und schlägt mir irgendetwas über die Birne, weil du jetzt
man macht so.
Nein,
ich habe das da schon mal erzählt. Wir hatten einmal eine Joggerin, die mich so gestreift hat und ich habe angegriffen. Du kannst auch ein bisschen Abstand halten. Hat die Druck gesagt, dann bleib doch du daheim.
Eben, genau. Fisch.
Du hast noch nie, Gott sei Dank, glücklicherweise, mir in der Schweiz, noch nie irgendetwas wie Diskriminierung erlebt. Weißt du, ich als weisser alter Mann habe noch nie erlebt, dass jemand mich als Alterskategorie diskriminiert. Das sind ganz neue Erfahrungen. Es ist vielleicht noch gut, dass wir die auch machen, aber nebenbei, oder? Was irgendwelche Migranten und Colored People die ganze Zeit erleben wir jetzt so ein bisschen als Altersgruppe. Ist ja vielleicht auch noch ganz heilsam, das mal am eigenen Leib zu erleben, nur ist es einfach sehr, sehr unangenehm.
Ich weiß es aber nicht, ob das. Also, ich glaube, die wenigsten. Also, ich
war heilsam, das ist übertrieben, aber es ist eine Erfahrung.
Ja, also ich finde tatsächlich, dass wir von dieser Situation, in der wir drin sind, wir könnten so viel lernen. Alle zusammen, zwar die Jungen wie die Alten, vor allem wir Alten, ich muss es jetzt einfach sagen. Was ich gesehen habe an alten Menschen, da gehöre ich auch dazu, das darf ich sagen, wie die sich benehmen zum Teil, und ich habe gesagt, ich schäme mich nur noch für unsere Generation. Ich finde es zum Teil wirklich hanebüchen.
Okay.
Einfach das Wegschieben von anderen, das ich bin da, sich darüber hinwegsetzen, das dann geht doch dir weg.
Ja. Wir müssen aufhören. Entschuldigung. Es ist ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke dir. Bleiben alle gesund. Gell?
Ja, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich wird sich das nicht wiederholen, das Erleben.
Ja, ich hoffe.
Und ich hoffe, der andere leidet unter seinem schlechten Gewissen, dass er sich so schlecht benahm hat. Also mit dem sage ich dir jetzt Tschüss, Essen.
Ja,
und wünsche dir einen schönen Tag.
Ciao Patrick, bleib gesund und danke dir.
Ciao, mach's gut.
Ciao.
Das ist «Frei zu Hause», ein Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Von Sonntag bis Montag auf den Apps und Webseiten von Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Landbote und der anderen Tageszeitungen von Tamedia oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps. Falls Sie frei zu Hause über Spotify oder Apple Podcast oder solche Podcast-Plattform hören, freuen wir uns sehr über das Rating und bestimmt natürlich ein Positives.